Vielen Dank für die Vorstellung. Meine Damen und Herren, das Pathologische Bundesmuseum wurde 1796 in Wien im AKH gegründet als pathologisches Kabinett neben dem Pathologischen Institut. Das befindet sich heute im Wiener Narrenturm. Seit dieser Zeit wurden aus den Patienten des Allgemeinen Krankenhauses, wenn sie seziert worden sind, Präparate entnommen und diese konserviert. Wir sind das einzige Museum, das seit 1811 eine eigene Verordnung dazu hat, die uns dafür berechtigt. Es wurden diese Präparate entnommen und konserviert, nicht nur in Flüssigkeit, sondern auch als Trockenpräparat. Trockenpräparate. Und sie wurden vor allem für den Unterricht entnommen, beschrieben, aber zentral war auch die Präsentation bei der Ärzteschaft. Die vor allem Knochenpräparate wurden schon sehr früh präsentiert. Man kann sagen, von den ersten Tagen des Museums an. Und das zentrale Ort dieser Präsentation war die Gesellschaft der Ärzte, die ja seit 1893 ein eigenes Haus hat. Und ich danke daher Herrn Professor Keimberg und Herrn Professor Resch, dass sie mich eingeladen haben und kann mir natürlich nicht verschmitzen, diese alte Tradition wieder aufzunehmen und wir haben so ungefähr nachgeschaut, so nach 100 Jahren wieder einmal Präparate in der Gesellschaft der Ärzte bei einer Sitzung zu präsentieren. Ich habe als Hilfe eine Führerin vom Museum mitgenommen, eine Medizinstudentin, die Frau Zapf, die wird mir helfen, das einfacher zu gestalten, dass ich meine 10 Minuten nicht überschreiten muss. Das erste und älteste Präparat ist eigentlich eine Lues, eine Kalotte eines Mannes. Das zweite ist gleich danach, und das haben wir heute mitgebracht, es ist ein Sternum eines Schusters. Dieses Präparat, das Sie jetzt sehen, ist wahrscheinlich datiert auf vor der Gründung des Museums, schon vor 1796. Man hat damals im Stöckel bereits lose Präparate gesammelt und wir können daher wirklich sagen, dass es in Wien die Tradition seit Josef II. Gibt, Präparate zu sammeln. Sie müssen auch bedenken, dass wir in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts mehrere Sammlungen aus anderen Spitälern aufgenommen haben und daher heute als die größte, bedeutendste Sammlung pathologischer Präparate auf der Welt gelten. 1888 hat die Gesellschaft der Ärzte eine eigene Zeitschrift gegründet und in demselben Jahr wurde ein Präparat präsentiert, das hier in der Sitzung auch zur Diskussion gebracht wurde. Es ist das Präparat einer 28-jährigen unverheirateten Näherin. Leider ist von dem ganzen präparierten Skelett nur mehr ein Rumpfanteil vorhanden, der ist aber dafür sehr gut vorhanden. Man hat diesen Fall dann nach der Diskussion auch publiziert, man hat die Krankengeschichte vorgestellt, man hat Blutbefunde vorgestellt, man hat den Sektionsbefund beschrieben und auch die Mazeration des Präparats. Und man hat in die Diskussion gebracht, dass diese Frau eine Osteomalazie haben musste, aber man hat hier diskutiert, warum sie das wohl hat, weil sie war unverheiratet, hatte niemals ein Kind geboren und fiel daher nicht in die puerperale Osteomalazie, die damals viel häufiger war. Man hat also hier eingestuft, das handelt sich um eine rheumatische Osteomalazie. Für mich ist dieses Präparat ein sehr schönes Beispiel, wie man das Knochensystem noch vor im 19. Jahrhundert, also vor über 150 Jahren gesehen hat. Schon 1844 hat Karl von Rokitansky, er schaut hier herunter auf uns, in seinem Handbuch der pathologischen Anatomie publiziert, dass es eine Knochenbildungsstörung gibt und die ist einzuteilen in den Bildungsexzess und in den Bildungsmangel. Man hat das Knochensystem eigentlich erst nach dem Tod des Patienten so wirklich beurteilen können. Und erst die Entdeckung der Röntgenstrahlen hat uns möglich gemacht, dass wir einen Knochen vor dem Tod des Patienten in Wirklichkeit beurteilen können. Was wir ja dieses Monat zu 115 Jahren Jubiläum feiern. Und erst die chemische Analyse bzw. die biochemischen Analysen hat uns dann gebracht, dass wir das Knochensystem heute als ein dynamisches System sehen. Das ist ein langer Weg, den wir binnen einer relativ kurzen Zeit in der Medizin gegangen sind. Interessant ist es für uns, dass in den letzten Jahren die historischen Knochenpräparate, die wir im Museum haben, vor allem aus dem 19. Jahrhundert, immer mehr herangezogen werden, sie in modernen diagnostischen Verfahren einzubinden. Also es ist für uns, also vor allem für mich, auch von großer Bedeutung, dass wir das häufig tun. Und deshalb ist es sehr schön, dass wir in Wien gerade dieses Netzwerk bilden, wo ja meine Nachredner noch eingehen werden. Das Problem ist, dass wir haben, viele unserer Knochen sind vor der Beschreibung und der Namensgebung in das Museum gelangt. Das heißt, es ist oft für junge Mediziner ein Wühlkorb, ins Museum zu gehen und einmal zu wühlen in den vielen Präparaten und zu schauen, ob sie vielleicht ohne moderne Diagnoseverfahren auch die Diagnose finden. In den Publikationen, die ja diesen Monat heute vorgestellt werden, haben wir vor allem den Morbus Behçet und den Leondiasis. Das ist eine für uns museal gesehen eine sehr schwere Diagnose. Sie wissen, der Behçet hat 1877 publiziert. Das heißt, wir stehen eigentlich mit vielen Knochen noch vor der Publikation. Wenn Sie also ins Museum kommen und den Morbus Behçet einmal suchen, dann müssen Sie suchen nach Osteodystrophia deformans, Osteitis deformans, Osteitis fibrosa, Osteitis deformans, Osteitis deformans, Hyperostosis interna. Und wenn Sie das alles gesucht haben, finden Sie 73 Knochenpräparate. Das ist schon für eine Krankheit ein großes Kollektiv. Sie sehen hier einen Morbus Behçet, der im RNO in den Publikationen auch drinnen ist. Er wurde 1984 von Ortner und Burcher publiziert und seitdem gilt er und das nächste Präparat eigentlich als die Paradebeispiele für die Erkrankung Behçet und Leondiasis. Sie sehen auch den Defekt an der Kalotte, also er ist seit 1985 sehr viel benutzt worden für Studien, für Forschungen. Der nächste Knochen ist auch, kommt auch in diese Gruppe. Der wurde aber gefunden unter der Bezeichnung Osteoporosis circumscripta Erdheim. Also Sie sehen, es ist oft gar nicht so einfach, eine Diagnose heute mit der von früher in Verbindung zu setzen. Man muss schon sehr firm sein, um die Diagnose Behçet von heute stellen zu können. Noch viel schlimmer ist es bei der Leondiasis. Die beiden Schädel, der Behçet und der letzte von heute, der nächste, stammen aus einer eigenen Sammlung, die im Krankenhaus Linz angelegt worden ist und die das Pathologische Bundesmuseum in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts übernommen hat. Wir haben glücklicherweise auch einen großen Bestand der Sektionsprotokolle übernommen und sind daher in der Lage, sehr viele Unterlagen zu jedem Präparat finden zu können, sehr viel Information. Sie sehen hier den Auszug von dem Schädel aus dem Obduktionsbefund. Und Sie sehen auch hier, dass das auch damals nicht leicht war, die Osteitis deformans, also den Behçet, mit der Leondiasis zu unterscheiden. Was historisch immer wieder passiert ist, dass man diese Krankheiten zu einer zusammengesetzt hat und dann nur von einer hyperostotischen und von einer hypoostotischen Form gesprochen hat. Und der letzte Schädel ist eben die Leondiasis. Das ist der Behçet, den Sie jetzt gerade gesehen haben, nach der Obduktion. Und das ist der Obduktionsbefund des letzten Präparats von heute. Sie können auch ihn gerne in die Hand nehmen. Er wiegt 2500 Gramm, ist eine Leondiasis. Wenn ich jetzt Ihnen beschreiben würde, wie man die findet im Museum, dann würde ich meine Redezeit etwas überspannen. Daher danke ich für die Aufmerksamkeit Und ich hoffe, dass ich Ihnen ein bisschen eine Anregung gegeben habe, doch zu mir ins Museum zu kommen und viele Präparate in Ihre Studien- oder Diagnoseformen einzubinden. Scheuen Sie sich nicht. Wir haben viel zu finden in unserem Haus. Mit 50.000 Präparaten kann man sicher sein, dass man alles findet, was man sucht. Vielen Dank.